Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, heute am Sonntag im Ministere, zu unserem Abendgottesdienst. Und ich denke, es wird ein schöner Gottesdienst, allein dieses Orgelvorspiel, was Sie gerade hörten. Das ist ein wunderschönes Stück und wir danken Herrn Busbohm, dass er das so herrlich für uns spielt. Ich möchte Sie begrüßen mit dem Wochenspruch aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Gott erweist seine Liebe uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir wollen jetzt den Gottesdienst beginnen mit dem Lied Herr, stärke mich, 91, 1 bis 5. Wir hören ein paar Verse aus dem 10. Psalm. Der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens, und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Er meint in seinem Stolz, danach fragt Gott nicht. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Steh auf, Herr, Gott, erhebe deine Hand, vergiss nicht die Elenden, dass du Recht schaffst den Armen, und der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. Wir wollen beten. O Herr Christus, wir danken dir für die Armut deines Lebens, die Einsamkeit und Unscheinbarkeit deiner Erdentage, für das Geheimnis deiner Tränen und des Leidens, für die Verlassenheit am Stamm des Kreuzes, für die Schmach und Schrecken des Todes und dafür, dass du das Ärgernis des Kreuzes nicht scheutest. O Herr Christus, verleihe uns Armen den Reichtum deiner Fülle, der nun unser Reichtum durch deine Armut geworden ist, und reiche da die Gabe deiner Liebe. Amen.
Die erste Lesung für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Römer im 5. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns durch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir singen vom Lied 84 die Strophen 1 bis 3. Lesung steht bei Jesaja im 5. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 7. Wohlan, ich will meinem lieben Freund singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelte und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte ich noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
singen jetzt vom Lied 83, die Strophen 1 und 2.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 14 folgende. Und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und er kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Gott segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Hesener, wir leben zurzeit in recht unruhigen Zeiten. Und was jeden nachdenklichen Menschen eigentlich wundern muss, ist die Tatsache, welches Aufsehen und welche Auswirkungen von diesem winzigen Staat Israel ausgehen. Es geht mir dabei nicht darum, die Ursachen oder die Schuldigen dieses Krieges irgendwie auch darzustellen, sondern es geht mir einfach darum, wie kommt es einfach, dass dieses winzige Stückchen Erde in der Welt in der Politik und in vielen anderen Dingen eine solche Rolle spielt. Und das ist ja nicht erst heute, sondern schon seit Jahrhunderten, schon seit Jahrtausenden. An der Geschichte Israels wird deutlich, dass Gott offensichtlich ganz bestimmte Pläne mit uns Menschen verfolgt, in denen sein Volk, das Volk Israel, eine besondere Rolle spielt. Wir als Menschen können diese Pläne im Einzelnen nicht deuten. Aber dass sein Volk, das Volk Israel, auch in der heutigen Zeit eine bedeutende Rolle spielt, trotz seiner Kleinheit, das ist offensichtlich. Gott hat hier irgendetwas vor, auch wenn wir nicht wissen, was es sein könnte. Der bedeutendste Eingriff in die Geschichte Israels und damit in die Weltgeschichte war das Kommen Jesu vor 2000 Jahren. Das ist mit nichts anderem zu vergleichen, nicht mit Alexander dem Großen oder Julius Caesar oder Karl dem Großen oder Napoleon und was. Wer es auch ist, ist es einmalig. Jesus erreichte damals schon großes Aufsehen, die Menschen liefen zu Tausenden hinter ihm her. Sie bejubelten seine Wunder, ja, sie wollten ihn sogar zum König machen, sodass die Mächtigen der damaligen Zeit, die Pharisäer und die römischen Besatzungstruppen, kalte Füße bekamen und überlegten, wie werden wir den Kerl los? Aber wo es ihm wirklich drauf ging, da hatten sie keine blasse Ahnung. In unserem Predigtext steht der bekannte Satz, den Sie vielleicht auch auswendig kennen: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat die Welt geliebt. Wäre jemals von uns Menschen einer auf die Idee gekommen, dass Gott die Welt lieben könnte? Dass Gott uns Menschen liebt? Tief in unseren Herzen hat Gott eine Sehnsucht gelegt nach unserem Ursprung, nach unserem Schöpfer. So ein unklares Gefühl, dass da doch was sein muss, jenseits unseres Verstandes, jenseits der sichtbaren Welt, irgendetwas, was mit dem Tode und der Nacht noch was zu tun hat. Und dieses Gefühl ist bei allen Menschen weltweit verbreitet und daraus sind dann all die Religionen entstanden, die es heute gibt. Und so verschieden sie auch sein mögen, im Hintergrund steht immer so ein unbewusstes Angstgefühl. Nämlich, ob diese unbekannte Urgewalt mich bedroht und ich sie als Mensch genügend respektiert habe, genug gewürdigt habe, ob ich Angst vor ihr haben muss. Und deshalb haben alle Religionen einen Leistungskatalog, worin vorgeschrieben wird, das müsst ihr leisten. Und wenn ihr den abgearbeitet habt, dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen beruhigen. Sie müssen Opfer bringen, Opfer bringen, Opfer bringen, sogar Menschenopfer. Im Islam ist es die Pilgerreise nach Mekka. Wie oft müssen sie um die Kaaba laufen? Wie viele Steine müssen sie auf diesen Haufen werfen? Und dann ihre Gebete, genau festgelegt, wie ich die Hand halte, wie ich den Arm halte. Sonst ist alles umsonst gewesen. Aber auch die Juden mit ihrem Sabbat ist ins Letzte vorgeschrieben, was sie tun müssen und was sie nicht tun dürfen. Und immer dahinter verbreitet die Angst, ich könnte was falsch machen. Dieses unklare Angstgefühl, ob ich auch alles richtig mache. Bei allen Religionen. Und nun sagt Jesus zu den Menschen: Ihr braucht keine Angst zu haben. Der ewige, allmächtige, heilige Gott, euer Schöpfer, liebt euch. Ihr seid seine Geschöpfe. Wie Eltern ihre Kinder lieben, so liebt er euch, nur noch viel tiefer und inniger. Das können wir Menschen uns nur irgendwie schwer vorstellen, weil wir nur in unseren irdischen Denkgewohnheiten verharren. Aber Gott empfindet anders. Und dann musste er erleben, wie seine Menschheit, seine Schöpfung sich von ihm wegbewegt hat, innerlich sich immer weiter von ihm entfernt hat, in den Geist der Gottlosigkeit und damit die Zukunft auf ein ewiges Leben verspielen. Im Alten Testament wird uns das immer wieder geschildert, wie die heidnischen Völker ihre Götter verehren und deshalb angeklagt werden, aber die Juden auch in der Gefahr sind, andere Götter zu verehren. Immer dieses Problem. Und dass Gott darum leidet, ist doch klar. Seine Geschöpfe mögen ihn nicht. Ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn abends Eltern feststellen, dass ihr kleines Kind verschwunden ist. Die Tür nach draußen stand offen. Draußen ist es dunkel. In der Nähe ist ein Fluss. Panik bricht aus. Nachbarn werden zusammengetrommelt, die Polizei informiert, man sucht und sucht, hoffentlich ist das Kind nicht ertrunken. Nur ein völlig verrohtes Gemüt kann sagen, naja, wenn es ertrinkt, ist schlimm genug, aber es könnte ja neuer geboren werden. Nein, unvorstellbar für die Eltern, dass ihr kleines Kind, das sie von Herzen lieben, tot sein sollte. Und so geht es Gott mit uns Menschen. Wir, die wir vor ihm weglaufen und für die Ewigkeit verloren zu gehen drohen. Diese Menschen, die er doch so lieb hat. Was kann man da machen? Da sagen sich so ganz kluge Köpfe, Gott könnte ja einfach mal großzügig über die Sünden hinwegsehen. Sie einfach unter den Teppich kehren, sie nicht so ernst nehmen. Nur das geht nicht. Und zwar einfach deswegen nicht, weil Sünde nicht eine Belanglosigkeit ist, eine Kleinigkeit, die man vergessen kann, sondern Sünde ist ja eine bewusste Geringschätzung Gottes, eine Verachtung, ja eine Feindschaft gegen Gott. Sünde ist wie Krebs. Wenn jemand von uns ernsthaft an Krebs erkrankt ist, muss er da was gegen unternehmen, sonst wird er sterben. Denn diese Krebszellen sind aggressiv. Sie treiben ihr Zerstörungswerk weiter und weiter, bis sie den Körper tot haben. Und deshalb muss Krebs bekämpft werden. Und genauso ist die Sünde eine gottfeindliche Macht, die unsere Gesellschaft, uns Menschen zerstört. Und wenn wir sie einfach ignorieren und verharmlosen, dann werden wir sie nicht wieder los. Und deshalb kam Gott, menschlich gesehen, wenn man das so ausdrücken darf, auf die Idee, einen völlig schuldlosen und unschuldigen Menschen stellvertretend für unsere Schuld büßen zu müssen. Das war die einzige Möglichkeit, wie er den Menschen zurechthelfen konnte, die er doch so liebte. Und so hat dann Gott beschlossen, seinen Sohn diese menschliche Schuld aufzubürden. Der Sohn, der so heilig und sündlos war wie Gott selber. Er trägt die Schuld der Menschheit und wird damit bestraft, muss sie abbüßen, deshalb dieser furchtbare Tod am Kreuz auf Golgatha. Das war in Gottes Augen die einzige Möglichkeit, dieses antigöttliche Böse zu bekämpfen und die Menschen für die Ewigkeit zu retten. Die Menschen, die Gott geschaffen hat, seine Geschöpfe, die er so liebte wie Eltern ihr kleines Kind. Liebe Hesler, auf eine solche Idee, dass Gott uns lieben könnte, wäre nie ein Mensch gekommen. Sie finden, wie ich schon sagte, in allen anderen Religionen nicht auch nur andeutungsweise solche Gedanken, dass Gott uns liebt und uns retten will. In allen Religionen herrscht diese unterschwellige Furcht. Kann ich vor dem da oben bestehen? Kann ich genug Leistung bringen? Deshalb Leistung, Leistung, Leistung. Hoffentlich schaffe ich es. Und Jesus sagt, du schaffst das nicht. Gottes Maßlatte ist so hoch und du sitzt selber so tief im Grund, ihr braucht eine andere Lösung, um nach Gott zu kommen. Und diese Lösung ist Jesus Christus. Und deshalb dieser Zentralsatz unserer Predigt. Deshalb hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und damit ist alles gesagt. Man braucht dem nichts zuzufügen. In unserem Predigtext sagt Jesus aber noch ein paar andere Sätze, die wir nicht unterschlagen dürfen, nämlich, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Oder ähnliche Sätze, wer Böses tut, der hasst das Licht, denn ihr Werke waren böse. Ich denke manchmal, ob nicht Gott bei der Schöpfung einen großen Fehler gemacht hat, nämlich den, dass er uns einen freien Willen gegeben hat. Aber wenn wir keinen freien Willen hätten, dann wären wir ein Tier, dann wären wir nicht Menschen, die Ebenbilder Gottes. Wir können uns aber dank dieses freien Willens so oder so entscheiden, auch gegen Gott. Wobei der Mensch sich kaum bewusst macht, was für furchtbare Formen das hat. Dass er für die Ewigkeit von Gott getrennt ist. Wenn ein Schiff untergeht und es kommt ein Rettungsboot, um die Besatzung vor dem Ertrinken zu retten, dann ist es selbstverständlich, dass die Besatzung dieses Rettungsboot benutzt. Wer sich aber weigert, der ertrinkt. Und Jesus ist unser Rettungsboot. Unser Problem heutzutage ist nur das, dass wir in einer völlig säkularisierten Welt leben. Noch ganz anders als unsere großen Urgroßeltern. In der Öffentlichkeit kommt heutzutage Jesus sozusagen nicht vor. Wenn wir abends vorm Fernseher sitzen und sehen Krimis oder Filme oder politische Kommentare oder Sportveranstaltungen, ist nie irgendwie von Jesus Christus die Rede. Und dann besteht für uns die Gefahr, dass wir unbewusst meinen, das wäre die Realität und das wäre normal. Und uns dann unbewusst mit dieser Geisteshaltung identifizieren. Die anderen gehen nicht zur Kirche, warum soll ich es tun? Nur wenn es einmal mit uns zu Ende gehen wird, ist da keine Helene Fischer und kein Olaf Scholz und kein Günther Jauch, die trotz ihres Millionenpublikums uns irgendwie helfen können. Wir stehen dann ganz alleine vor Gott und müssen uns ganz alleine vor ihm verantworten. Und deshalb, liebe Heseren, wir müssen uns frei machen von dem Zeitgeist. Der Zeitgeist ist übermächtig, auch in der Politik. Das merke ich, das ist ganz ausgesprochen heute. Wir müssen uns frei machen von dem Zeitgeist und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt, auf den allmächtigen Gott, unseren himmlischen Vater, der uns liebt, und auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Alles andere verliert für uns einmal seinen Wert. Aber Jesus Christus öffnet uns den Weg in Gottes Ewigkeit. Macht euch frei vom Zeitgeist und nehmt Gottes Angebot an. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt das Lied 83, was wir begonnen haben, die dritte und siebte Strophe. Und danach hören wir nochmal die Familie Busbrock. Thank you.
Es gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Wir danken allen, die den Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 117,15 €. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen begeistert für christlichen Glauben. Bei gemeinsamen Festen, Fahrten und Aktionen entdecken sie die Freude am Engagement in unserer Kirche. So legen wir einen Grundstein für das kirchliche Leben. Daher ist die heutige Kollekte bestimmt für die evangelische Jugendarbeit in der Landeskirche. Den Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 3.3.2024 um 10 Uhr, wird von Lektorin Else Paper gestaltet. Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst. Mögen Worte aus dem Römerbrief Sie in der kommenden Woche begleiten. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Wir wollen beten. Lasst uns beten zu dem ewigen und allmächtigen Gott. Lasst uns ihn bitten, dass er unserer zerrissenen und friedlosen Welt Frieden schenke und dass er sich der Länder und Völker erbarme, in denen Unruhen und Kriege herrschen. Lasst uns auch beten für die Staatsmänner und Politiker aller Welt, dass Gott ihnen in den schweren Verantwortungen, die sie tragen, weise Gedanken schenke, die zum Frieden führen und die Freiheit und das Recht bewahren helfen. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für unsere Kirche, für ihre Pastoren und Theologen, dass sie vom Heiligen Geist geleitet werden und in seiner Kraft predigen und trösten und nach der Wahrheit Gottes forschen. Lasst uns beten für die Gemeinden, dass sie durch ihr Leben Zeugnis geben vom Evangelium und nicht nachlassen in der Fürbitte und im Dienst für die Welt. Lasst uns darum beten, dass die Christen in aller Welt Verbindung mit anderen bekommen und untereinander einig werden im Glauben und in der Liebe. Lasset uns zum Herrn beten, Herr, erbarme dich. Und lasst uns beten für die Menschen, die hungern müssen, die unter Entbehrung leiden, die von Katastrophen betroffen werden, dass sie Hilfe finden und dass wir, die wir alles reichlich haben, mit unserer Hilfe nicht nachlassen, sondern bereit sind, mit denen zu teilen, die zu wenig haben. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Und lasst uns beten für die Einsamen, um die sich niemand kümmert, für die Menschen, die unter einer inneren Not leiden. Lasst uns beten für die vielen Alten und Gebrechlichen, auch in unserem Dorf, für die Kranken, für die Sterbenden, dass Gott ihnen allen beistehe mit seinem Trost und seiner Kraft. Lasset uns zum Herrn beten, Herr, erbarme dich. Wir wollen nun gemeinsam das Gebet unseres Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten um den Segen des Herrn. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir singen jetzt noch das Lied 85, die 9. und 10. Strophe.